Ich würde gerne ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Danke dir, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, Herr, dass dein Wort verändert. Danke, Herr, dass du zu mir gesprochen hast durch dein Wort. Schenke, Herr, du Aufmerksamkeit uns allen, dass wir uns auf dein Wort ausrichten können, Herr, und verändere du uns dadurch, Herr. Amen. Sicherlich habt ihr alle schon mal den Begriff gehört, Adel verpflichtet. Wenn mir einer auf dem Weg entgegenkommt, der den Namen oder Zunamen von hat, dann weiß ich, dieser Mensch ist irgendwie adelig. Das Problem bei Adligen ist, wenn sie sich so benehmen, wie zum Beispiel der Prinz Ernst von August von Hannover, dann kann er so viele Fonds und Sous in seinem Namen haben, wie er will. Irgendwie bestätigt sein Benehmen nicht seine adlige Herkunft. Adel verpflichtet, so habe ich die Predigt heute überschrieben. Ich möchte noch nicht verraten, um wen es heute gehen soll. Ich möchte euch versuchen, erstmal diese Person zu beschreiben mit eigenen Worten. Und überlegt mal, ob ihr so eine Person, die so gehandelt hat, so gelebt hat, im Buch der Richter erwarten würdet, ob ihr diese Person dort mit hineinnehmen würdet in das Buch der Richter. Diese Person zum Beispiel dachte, was sein Handeln angeht, in erster Linie immer nur an sich. Er war ziemlich egoistisch. Er enttäuschte mit seinem Handeln sehr oft seine Eltern und wenn sie eine Warnung an ihn ausgesprochen haben, hat er nur darüber gelacht. Er war rachsüchtig, er schien ganz gerne auch zu feiern. Und dabei war es ihm oft auch egal, mit wem er da gerade zusammen feierte. Oft waren es sogar die Feinde seines Volkes, ja, die Feinde seines Gottes, an dem er glaubt. Aufgrund seines Lebenswandels geriet dieser Mann immer wieder in Auseinandersetzungen. Schlägereien gehörten zu seinem Leben, sogar mit tödlichem Ausgang. Er zog förmlich Ärger an. Sein Leben ist geprägt von persönlichen Rachefeldzügen. Diese Person war das, was wir heute als Frauenheld bezeichnen würden. Er hatte Vorliebe, natürlich vor allem für hübsche Frauen. Er machte sogar nicht vor denen Halt, die zu den Feinden seines Volkes gehörten. Nun, spätestens jetzt, denke ich, wisst ihr, um wen es in unserer Geschichte, in unserer Predigt heute gehen soll. Aber wenn man diese Eigenschaften einmal neutral betrachten würde, dann würde man nie erahnen, dass es hier um den stärksten Mann geht, den wir kennen, den uns die Bibel beschreibt. Denn so eine Beschreibung passt eigentlich zu einem labilen, zu einem schwachen Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott so einen Menschen, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, für einen so wichtigen Dienst beruft? Disqualifiziert so ein Lebenslauf nicht eines Richteramtes. Aber genau das ist das Interessante am Leben von Simson. Er ist nicht nur Teil des Richterbuches. Er ist es, über den die meisten Kapitel im Richterbuch erzählen. 4 Kapitel insgesamt. Und wenn wir uns den Hebräerbrief anschauen und die Glaubenshelden dort aufgeführt werden, dann stellen wir fest, dass dieser Simson einer von ihnen ist. Er wird dort im Hebräer als Glaubensheld aufgelistet. Er ist es mit Sicherheit derjenige, den die meisten Kinder von unserer Kinder als einen der größten biblischen Helden kennen, der mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister getötete. Und wer von den Jungs, wer möchte nicht so sein wie Simson? Zweifelsfrei, er war ein Mann der Gegensätze, den man nie richtig einschätzen könnte. Jemand, wo ich meinen Kindern heute sagen würde, haltet euch fern von dem. Denn dieser Mann zieht Ärger förmlich an. Das ist nicht der beste Umgang für euch. Macht einen Bogen um ihn. Auf der anderen Seite stelle ich fest, und es macht mir Mut zu sehen, dass Gott selbst in der Lage ist, die Schwächen eines Menschen zu gebrauchen und sogar am Ende einem Simson, zu einem großen geistlichen Sieg zu verhelfen. Und lasst uns jetzt heute ein bisschen über sein Leben nachdenken. Und wir werden heute lernen von ihm. Wir werden aus seinen Fehlern lernen, diese als eine Warnung für unser ganz persönliches Glaubensleben zu sehen. Wir werden lernen, dass Gott aus vermeintlichen Niederlagen zu einem Sieg verhelfen kann. Ich möchte das Leben dieses Mannes heute in drei Bereiche aufteilen, über die wir nachdenken werden. Einmal ist es seine Berufung, seine Identität. Dann wollen wir ein bisschen auf seine Entscheidungen schauen, auf Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Und dann am Ende sein größter Sieg. Lasst uns mit der Berufung anfangen. Ich habe die Predigt ja überschrieben mit den Worten Adel verpflichtet. Nun, Simson war kein Adliger in dem Sinne, wie wir es heute vielleicht verstehen. Aber was er war ein Berufener Gottes. Seine Berufung zu seinem Richteramt beginnt sogar noch vor seiner Geburt. Da wird seiner Mutter von einem Engel mitgeteilt. Ich bin der Meinung, dass dieser Engel Jesus selbst war. Vieles deutet darauf hin aus dem Text und oder aus der Bibel. Und dieser Frau, seiner Mutter, wird seine Berufung noch vor seiner Geburt mitgeteilt. Ja? Das Volk Israel war mittlerweile 40 Jahre lang diesmal von den Philistern unterdrückt. Und Gott schickt eine Botschaft an Simsons Mutter. Eigentlich war diese Frau unfruchtbar. Sie hatten keine Hoffnung, jemals Kinder zu bekommen. Und dann spricht plötzlich Gott zu ihr. Wir lesen Richter Kapitel 13, die Verse 3 bis 5. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk nimmst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazaräer Gottes sein, vom Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Auf der einen Seite eine wunderbare Nachricht für diese Familie. Sie werden einen Sohn haben. Auf der anderen Seite wissen sie aber, dass dieser Mann kein leichtes Leben haben wird. Er wird ein Nazaräer, ein Geweihter Gottes sein. Und er wird anfangen, das Volk Gottes von den Philistern, von den Feinden der damaligen Zeit zu befreien. Ein Nazaräer, ja, so übersetzt es meine Schlachter. Ja? Es war ein Wort, das Nazaräer kommt aus dem Wortstamm und bedeutet absondern. Ja? Und einer, der für Gott ausgesondert ist. Und ein Nazaräer, das Leben eines Nazaräers, wird uns zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 6 erklärt. Der Unterschied zu Simson, diese Absonderung aus 4. Mose, sie war auf eine begrenzte Zeit bestimmt. Bei Simson war dieses Nazaräer-Sein, diese Absonderung nicht nur für eine bestimmte Zeit begrenzt, sondern dieses Aussondern war sein ganzes Leben. Von Geburt an, sogar vor der Geburt, bis zu seinem Tod, sollte er ein Nazaräer Gottes sein. Und ein Nazaräer, das haben wir auch gelesen, sie waren auf bestimmte Lebensweisen, ja, mussten sie einhalten. Und genau das, was hier auch beschrieben wird, deckt sich auch mit der Beschreibung in 4. Mose. Zum Beispiel die Enthaltung von alkoholischen Getränken, sogar von der Frucht des Weinstocks. Er durfte keine Weinrebe essen, sogar die Schale und die Körner der Weintraube durfte ein Nazaräer nicht zu sich nehmen. Er durfte sich die Haare nicht schneiden, es war das Äußerliche, ja, und ein Nazaräer durfte sich nicht verunreinigen, zum Beispiel, wenn er einen Toten berührt hat. Das war eine Verunreinigung. Wenn so etwas geschehen ist, dann war das Gelübde dahin. Ein Nazaräer musste dann von vorne, nachdem er sich gereinigt hat, musste das von vorne geschehen, diese Aussonderung. Durch solches Aussehen, durch solches Verhalten eines Nazaräers erkannte jeder außenstehende Mensch, dass die Hingabe eines Menschen an Gott. Wenn ein Fremder einem Nazaräer entgegenkam, dann hat er sofort gesehen, das ist ein Ausgesonderter von Gott. Das sehe ich schon an seinem Aussehen. Simson ist nebenbei bemerkt einer der ersten Menschen oder der erste Mensch in der Bibel, der als Nazaräer bezeichnet wird. Ja? Simson war sich also bewusst, wozu er berufen ist. Er wusste, wer er war. Seine Eltern haben ihn so erzogen. Er kannte auch die Vorschriften eines Nazireas. Und am deutlichsten war er mit Sicherheit an seinen langen Haaren zu erkennen. Also an seiner Äußerlichkeit. Adel verpflichtet. Ein Nazireer zu sein, verpflichtet also auch. Verpflichtet ebenso, ein gottgeweihtes Leben zu führen. Liebe Gemeinde, ich finde das interessant, an dieser Stelle zu sehen, wie genau Gottes mit seinen Richtlinien für einen Nazireer nimmt. Für einen ihm geweihten Menschen. Er hätte genauso gut sagen können, lieber Simson, du bist ein Nazireer, aber es reicht mir vollkommen aus, wenn du mir ein Versprechen gibst. Wenn du einfach an mich glaubst. Wenn du einfach einmal in der Woche zur Kirche gehst. Es reicht mir. Wenn du gewisse Opferdienste im Tempel verrichtest, es reicht mir schon. Aber nach außen hin könntest du eigentlich so aussehen und so leben, wie du willst. Das alles sagt Gott aber interessanterweise nicht. Ganz im Gegenteil. Er sagt, du bist ein Nazireer, du bist ein gottgeweihter Mensch und aus diesem Grund halte dich an folgende Regeln. Schneide nicht die Haare, enthalte dich von allem, was dich verunreinigt und benimm dich so. Benimm dich so, wie ein gottgeweihter Mensch sich zu benehmen hat. Wisst ihr, wenn ich heute einen Polizisten sehe, dann erkenne ich ihn, ganz egal in welchem Land ich bin, erkenne ich ihn in erster Linie an seiner Uniform. Und wenn ich dann mit diesem Menschen in Kontakt komme, wenn ich mit ihm rede, dann werde ich eines feststellen, entweder sein Reden, ja, und seine Äußerungen unterstützen seine Uniform oder aber sie sprechen genau das Gegenteil von dem, wie er vielleicht aussieht. Und wenn der Polizist sich nicht so verhält und nicht so redet, wenn er die Gesetze gar nicht so genau nimmt, wie es eigentlich seine Uniform von ihm erwartet, dann wird eines in meinem Denken geschehen. Ich werde diesen Menschen nicht so richtig ernst nehmen. Es ist für mich eigentlich gar kein Polizist, denn er scheint ja seinen Beruf überhaupt nicht ernst zu nehmen. Er sieht zwar so aus, aber das ist nur eine Verkleidung. Er spielt wahrscheinlich Karneval, denn so wie er lebt, wie er redet, wie er mit mir umgeht, entspricht nicht dem, wie er sich gekleidet hat. Die Frage, die ich diesbezüglich an uns stellen möchte, ist deine Entscheidung für Christus. Was glaubst du, bringt diese Entscheidung vielleicht auch eine Verpflichtung mit sich? Du und ich, wir sind sicherlich keine Nazireer im Sinne des Alten Testament. Nein, das sind wir nicht. Aber wisst ihr was? Wir sind mehr als das. Wir nennen uns sehr gerne Sonntag für Sonntag Kinder Gottes. Aber was bedeutet das ganz praktisch in deinem und meinem Leben, ein Kind Gottes zu sein? Kann es sein, dass es so, wie es ist in meinem Leben, wie im Leben eines Nazireers? Dass Menschen bereits an meinem Äußeren zu erkennen haben, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein gottgeweihter Mensch bin, auch heute an meinem Äußeren. Tatsache ist doch, dass es Gott ebenfalls, wie bei einem Nazireer, auch bei uns nicht egal ist, wie wir aussehen, wie wir uns zueinander verhalten, wie wir miteinander reden, was wir tun, wo wir uns befinden. Es scheint doch so zu sein, dass es Gott nicht egal ist, wenn mein Äußeres nicht mit meinem Inneren übereinstimmt. 1. Petrus Kapitel 1, Verse 14 bis 16 steht, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen, in eurem einheitlichen, ganzheitlichen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sind von Gott als seine Kinder geheiligt. Das verpflichtet mit Leib und Seele zur Verherrlichung Gottes, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich tue. Früher war Unwissenheit, steht hier. Ich frage dich, weißt du jetzt, wem du dienst? Weißt du jetzt, Kannst du dir in deinem Kopf eine Antwort geben, an wen du eigentlich glaubst, wessen Kind du bist? Ist es selbst für einen ungläubigen Menschen, wenn er dich sieht, sofort erkennbar, dass du ein Kind Gottes bist, dass du an diesen Gott im Himmel glaubst? Von Unwissenheit kann heutzutage bei dem Wort Gottes, das wir in unseren Händen halten, nicht die Rede sein. Nicht bei uns neutestamentlich Gläubigen. Auch bei Simson kann man nicht von Unwissenheit reden. Auch er wusste, wie ein Nazaräer zu leben hat. Aber Wissen allein ist leider noch lange keine Garantie für ein gottgefälliges Leben. Und das wird in den nächsten Schritten Simsons dann ganz deutlich. Ich komme zu seinen falschen Kompromissen, habe ich es mal so genannt. Falsche Kompromisse und Selbstüberschätzung in Simson, seinem Leben. Simson war zwar, was das Äußere angeht, bereit, Gebote Gottes einzuhalten. Seine Haare wurden nicht geschnitten. Auch sonst glaube ich, dass er sich so ziemlich an die Vorschriften eines Nazaräers gehalten hat. Aber jetzt passiert etwas in seinem jungen Leben, was eigentlich im Leben eines jeden jungen Menschen sehr schnell passieren kann. Er verliebt sich. Er verliebt sich, und das war das Problem, er verliebt sich in eine Philisterin. Also eine Frau, die zu dem verfeindeten Volk gehörte. Eine Frau, die zu dem Volk gehörte, das die Israeliten unterdrückte und an andere Götter, an Götzen geglaubt hat. Und mit diesem ersten Schritt begibt sich Simson auf einen Weg, den ein Nazaräer eigentlich nie hätte gehen dürfen. Simson fängt an, mit seiner Berufung zu spielen. Er setzt seine Berufung aufgrund einer Frau aufs Spiel. Ich lese uns Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Und Simson ging hin nach Timnat hinab, und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er zu seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Nehmt mir doch diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Simson, ein Nazaräer auf verbotenem Gebiet. Und da gab es, was die Gebote Gottes eigentlich angeht, sehr wohl deutliche Richtlinien für die Israeliten. Gott sprach zu ihnen zum Beispiel in 2. Mose 34 oder auch in 5. Mose Vers 7 eine deutliche Warnung aus. Sie sollten sich fernhalten von den Völkern der Amoriter, der Kanaaniter, der Hethiter, Peresiter, Heviter, Jebusiter und der Girgasiter. Ja, interessant klingende Volksnamen. Du sollst mit ihnen keinen Bund schließen, spricht Gott, sich nicht mit ihnen verschwägern, deine Töchter, deren Söhne nicht zur Frau geben und deine Söhne nicht, deren Töchter zur Frau nehmen. Und Gott erklärt ihnen auch, warum. Es ist ja nicht so, dass Gott sein Volk im Dunkeln lässt. Sie sind eine Gefahr für euch, weil sie dienen fremden Göttern und sie würden eure Kinder verführen zu diesen Götzen, sagt Gott. Sie hatten sogar den Auftrag, deren Götzenbilder zu verbrennen und ihre Altäre zu zerschlagen. Also da ist nichts von dem zu lesen, dass Gott sagt, alle Religionen sind gleich. Und alle glauben an den gleichen Gott, nur der Name ist vielleicht ein bisschen anders. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Punkt. Ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Punkt. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Punkt. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Punkt. Da ist eine ganz klare Aussage Gottes in seinem Wort vorhanden. Da erkennen wir, wie weit eigentlich Simson gegangen ist mit seinem Handeln. Er spielt hier, er kokettiert hier nicht nur mit einer fremden, hübschen Frau, sondern er begibt sich in das Gebiet fremder Götter. Sicherlich in der Annahme, er ist stark genug zu überlegen, der überleben, denn er hatte ja Muckis, das hat er schon mitgekriegt. Wie sieht es heute mit uns aus? Sind wir heute besser? Sind wir heute in Deutschland, sind wir in Espelkamp heute besser? Wo sind wir heute gelandet, wenn wir es genau nehmen, mit unserer Toleranz des christlichen Abendlandes? Lasst uns einmal kurz mal bundesweit denken, ja? Da müssen wir nicht lange überlegen. Wir tolerieren heute eigentlich jeden Götzen. Wir tolerieren heute jede Religion. Hauptsache, ich habe doch meine Ruhe. Heute gehört der Islam ganz einfach zu Deutschland, ja, laut einigen Volksvertretern. Und wir haben ihn und seine Gepflogenheiten einfach zu tolerieren. Und auf gar keinen Fall dürfen wir den Völkermord an unseren armenischen Geschwistern als solchen bezeichnen, ja. Denn da ist die Aufregung groß. Wir könnten ja irgendjemanden dadurch beleidigen. Und unsere wichtigsten Volksvertreter, die zum Teil sogar Pfarrer oder Pfarrstochter sind, sie sind zufällig nicht da, wenn es um so eine Abstimmung geht. Merken wir eigentlich in unserer heutigen Zeit, wo wir eigentlich angekommen sind, in unserem ach so heiligen Deutschland, in unserem christlichen Abendland. Merken wir, wo wir leben? Auf welchem Weg befinden wir uns? Aber bitteschön, wer keine Werte hat, er wird tolerant. Es ist eine ganz einfache Kiste. Wer Werte hat, überlegt sich das mit seiner Toleranz. Und so scheint es auch bei Simson zu sein. Er ist tolerant. Es scheint für ihn ganz einfach nicht schlimm zu sein, zu den Philistern zu gehen und sich dort eine Frau zu suchen, denn sie war, das glaube ich ihm, sie war sehr hübsch. Ja? Und nun, ich habe vorhin ein paar Volksstämme gelesen, zitiert aus der Bibel. Und wer aufmerksam war, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass in der Aufzählung dieser Volksstämme, mit denen die Israeliten nicht zusammen heiraten durften, da kamen die Philister eigentlich gar nicht vor. Ist euch das aufgefallen? Das ist richtig. Gott verbietet hier nicht wortwörtlich eine Ehe mit einer Philisterin. Vielleicht war genau das Argument von Simson, wo er sagte, hey Papa, hey Mama, das steht aber nicht im Wort Gottes, dass ich nicht zu den Philistern gehen darf und mir dort eine Frau suchen darf. Das steht da nicht drin. Und nebenbei, sie gefällt meinen Augen. Wisst ihr, was ich in so einem Augenblick immer denke, Gott hat uns neben seinem Wort so etwas Wunderbares gegeben wie unseren eigenen Verstand, den wir einzuschalten haben in so einem Fall. Und Gott nennt hier nicht einfach nur einige Volksstämme, mit denen sie sich nicht verschwägern dürfen, ja, sondern er erklärt ihnen auch warum. Denn fremde Götter sind im Spiel, fremde Lebensziele sind im Spiel. Es geht um das geistliche Leben seines Volkes, es geht um das geistliche Leben von Simson. Das steht auf dem Spiel. Wenn Simson so weit gedacht hätte, dann hätte er mit Sicherheit erkannt, dass es nicht im Sinne Gottes ist, zu den Philistern zu gehen und sich dort eine Ehefrau zu suchen. An dieser Stelle möchte ich auch an uns die Frage ganz direkt richten. Wie ernst nehmen wir das Wort Gottes? Kann es sein, dass wir oft genug genau solche Ausflüchte suchen, wie der Simson sie gesucht hat? Was nicht korrekt ist. Wo steht das geschrieben? Es steht ja so nicht wortwörtlich in der Bibel. Was ist schon dabei? Was willst du eigentlich, Alex? Ich bin doch bekehrt. Ich gehe doch am Sonntag jeden Tag zur Kirche. Was denn noch? Ist doch genug für das Leben eines Nazireas, oder? Aber ich liebe sie doch, sagt er. Und Gott will doch, dass ich glücklich bin, könnte Simson gesagt haben. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Damit fängt doch irgendwo alles an. Wisst ihr, wir beschäftigen uns manchmal mit so vielen Fragen, mit denen wir uns eigentlich nicht zu beschäftigen brauchen. Wisst ihr, ich weiß, das Wort Piercing zum Beispiel findest du nicht in der Bibel. Steht das nicht? Aber muss ich mir die Frage stellen bei sowas, warum eigentlich nicht? Das Wort Disco findest du auch nicht in der Bibel. Aber heißt das wirklich, dass das in Ordnung ist? Dass sich ein Geweihter Gottes an solchen Orten befindet? Da tue ich mir einfach nur ein bisschen rhythmisch zur Musik bewegen. Wo ist das Problem? Wisst ihr, PlayStation, PC, Smartphone, steht auch alles nicht in der Bibel. Aber heißt das, dass das gut ist? Machen wir wirklich nur gute Sachen damit? Oder gibt es da für uns Grenzen? Sind wir bereit, heute ein bisschen weiter zu denken und das Wort Gottes mal als eine Warnung zu sehen? Unser Gehirn einzuschalten, ist das okay, was ich mit solchen Sachen oder Geräten auch anstellen kann? Wisst ihr, vieles, was wir heute in unserem Alltag uns begegnet, steht nicht wortwörtlich in der Bibel. Und ich bin mir sicher, wenn Satan dich in die Hölle haben will, er wird sich noch viele Dinge aussuchen, die du nicht wortwörtlich in der Bibel findest. Hauptsache, er hat dich da, wo er dich haben will. Und wie schade ist es, wenn ich eines Tages vor dem Thron Gottes stehen muss, ja, und mich selbst sagen höre, aber Jesus, das stand doch so nicht wortwörtlich in der Bibel. Sind wir bereit, das Wort Gottes ganzheitlich zu sehen? Sind wir bereit, daraus zu lernen, es für mich ganz praktisch für mein Leben in Anspruch nehmen? Bin ich bereit, in der Abhängigkeit Gottes, nämlich heilig, zu leben? Ich glaube daran, dass Simson, wenn er wirklich konsequent das Leben eines Nazaräers gelebt hätte, er diesen falschen Weg zu den Philistern nicht gegangen wäre. Ich glaube auch daran, dass wenn ich ein heiliges Leben führen würde, für mich sehr viele Fragen gar keine Fragen wären. Ich wüsste, wie ich zu leben habe und wo ich zu sein habe und wo nicht und wo ich mich fernhalten muss von. Lasst uns lernen, bei dem Wort Gottes auch unseren Verstand zu gebrauchen. Dann werde auch ich die Warnungen Gottes bezüglich der Gefahren des Götzendienstes der heutigen Zeit auch richtig einzuschätzen wissen. Mich davon fernhalten und nicht nach Ausnahmen und Ausflüchten zu suchen. Es wird klar und deutlich gesagt, wer wir sind. Ein Nazaräer war ein Mensch, der Gott im Zentrum seines Lebens hat oder haben sollte. Steht Gottes Lob im Zentrum, wenn du Dinge tust, die vielleicht grenzwertig sind? Wenn ich mich an Orten befinde, wo ich ganz genau weiß, dass da auf gar keinen Fall das Wort Gottes, dass Gott dabei gepriesen wird. Wenn ich hinschaue, wo ich vielleicht nicht hinschauen sollte, wenn ich mich auffallend verhalte, sei es durch meine Redensart, benutze ich immer die Worte, die Gott verherrlichen. Mein Benehmen lobt es den Herrn. Simson ging in ein Gebiet, wo er nicht hingehörte. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Da sollten wir sein und so sollten wir uns verhalten. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, steht über meinem Handeln das Gesetz Gottes oder stehen da meine Wünsche, meine Begierden? Bei Simson war es deutlich, es war der Wunsch seiner Augen. Und damit gehe ich zum nächsten Fehler, der verbotene Wunsch. Richter 14, Vers 3 sagt er, nimm mir diese Frau, denn sie ist recht in meinen Augen. Nun, es ist weit bekannt, dass wenn man verliebt ist, sehr oft der Verstand aussetzt. Umso bewusster müssen wir uns sein, wer wir eigentlich sind. Simson gleicht für mich hier einem kleinen Kind, das sich irgendwie auf den Boden wirft und mit den Füßen strampelt und sagt, ich will aber diese Frau, nimm mir diese zur Frau, bis seine Eltern schließlich und endlich einlenken. Was treibt uns an? Was treibt dich ganz persönlich an in deinem Leben? Sind es deine Wünsche, deine Triebe, dein Spaß oder ist es wirklich der Wille Gottes? Wie oft suchen wir das Aber in unseren Argumenten, um die Grenzen eines Kindes Gottes einmal neu auszuloten. um auszuprobieren. Der nächste Fehler von Simson war die missachtete Warnung. Seine Eltern, sie sagen ihm ganz deutlich ihre Meinung. Sie sind nicht verliebt in diese Frau, deswegen können sie noch klar denken. Und sie sehen eine Gefahr, die von dieser Ehe ausgehen könnte. Aber Simson erkennt das nicht, dass seine Eltern es gut mit ihm meinen. Liebe Gemeinde, wie oft denken wir, dass man uns Böses will, wenn man uns vor etwas warnt? Dass man einen beschneiden will in meiner Freiheit? Dass mir jemand mein Glück vielleicht nicht gönnt? Und da ist die Gefahr sehr groß, zu verschließen und genau das Gegenteil von dem zu machen, was gerade richtig wäre. Wie oft stellt Gott uns Menschen in den Weg, die eine Warnung uns gegenüber aussprechen? Lasst uns deshalb das Wort beachten, aufmerksam zuhören. Hätte Simson auf das Wort Gottes verstanden, er hätte auf seine Eltern gehört. Die gingen damit konform. Das Wort Gottes missachten, darin lag sein größtes Problem. Die Verantwortung der Eltern ist auch eine Aussage, was ich in diesem Text sehr, sehr wichtig finde. Eltern haben eine Verantwortung gegenüber ihrem Sohn. Und es scheint mir so, dass sie sich hier ein bisschen zu leicht von ihrem Sohn haben überreden lassen. Es ist eigentlich nur ein ganz kleines Einlenken, ein kleines, naja, okay, wenn du unbedingt willst. Aber was passierte dadurch im Leben ihres Sohnes? Ja, sie feiern eine Vermählung. Sie feiern diese Vermählung 7 Tage lang. Simson gibt dabei den Brautführern ein Rätsel auf. Sie kennen die Lösung nicht. Sie bedrohen seine junge Frau. Sie soll die Lösung für sie herausfinden. Sie nötigt Simson, es ihr zu sagen. Und er verrät es, ihr und sie, an ihre Leute. Er wird daraufhin böse auf sie, zieht in ein Kriegsgebiet, tötet 30 Philister. Er erbeutet von diesen 30 den Lohn, den er jetzt diesen Brautführern schuldig ist. Und geht wieder nach Hause. Er geht von seiner frisch vermählten Frau wieder weg. In der Zwischenzeit wird die Frau einem anderen Mann gegeben und als er das mitbekommt, beginnt sein persönlicher Rachefeldzug gegen die Philister. Ich frage mich, hätten die Eltern ihn davon abhalten können, wenn sie dieser Hochzeit nicht zugestimmt hätten? Ich möchte hier die Eltern nicht diese komplette Schuld geben, aber sie scheinen immerhin eine gewisse Respekt scheint er vor ihnen gehabt zu haben. Denn er bittet immerhin um Vermählung. Als es um den Verrat dieses Geheimnisses geht, sagt er, warum soll ich es dir verraten? Ich habe es sogar meinen Eltern nicht verraten. Und als diese Ehe zu Bruch geht, wo geht er hin? Er läuft zu seinen Eltern. Ja? Spricht nicht gerade für einen verantwortungsvollen Ehemann, aber das wäre ein anderes Thema. Die Eltern hätten meiner Meinung nach schon deutlicher ihm gegenüber sein können. Aber vielleicht haben sie es nicht verscherzen wollen mit ihrem Sohn. Vielleicht wollten sie mit ihrer neuen Schwiegertochter in Spee nicht verscherzen und sind eingelenkt auf seine Wünsche. Liebe Eltern, ich glaube, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Wir haben eine Verantwortung, ihnen klar und deutlich zu sagen, was richtig und was falsch ist, was im Wort Gottes steht und was nicht. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Ich möchte jetzt kurz einen Gedanken zu einem Vers dazwischen schieben, über den sich viele Ausleger streiten. Ja? Der Vers 4 im 14. Kapitel. Ja? Denn Simson sagt, nimmt mir diese Frau als Frau, ja, denn sie gefällt meinen Augen. Und dann steht in Vers 4, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jeder Zeit über Israel. Ich weiß, dass es viele Ausleger gibt, ja, die den Vers so erklären, als würde Gott selbst bewusst Simson direkt in diese Lage gebracht haben. Er also bewusst das Gegenteil von dem ihn machen lässt, was er in seinem Wort eigentlich verboten hat. Gott stehe nämlich demnach über seinen eigenen Worten, über seine eigenen Warnungen. Es gibt viele Ausleger, die genau das sagen. Ich möchte an dieser Stelle die Meinung dieser Ausleger einfach stehen lassen, möchte aber meine persönliche Auslegungsweise hier euch mitteilen, wo ich glaube, dass das richtig ist, davon ich überzeugt bin. Ja? Denn ich glaube, dass die Lösung für das richtige Verstehen liegt in der kleinen Aussage von Simson: Sie gefällt meinen Augen. Sie gefällt meinen Augen. Simson tut also schon im Vorfeld Schritte. Er geht Schritte in die falsche Richtung, wo auch seine Eltern ihn nicht mehr davon abhalten können. Er ging zu den Philistern. Er guckte sich dort eine hübsche Frau aus. Er verliebt sich in sie und er entscheidet sich schon dazu, diese zu heiraten. Und Gott sieht hier das falsche Verhalten des Simsons und nutzt dieses falsche Verhalten einfach. Er dreht es um und nutzt es, um ein Gericht auszusprechen durch diesen Mann über die Philister. Ja? Ich denke, dass man den Vers so verstehen muss. Nicht Gott hat Simson bewusst auf den falschen Weg geführt, sondern Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Gott nutzt selbst die Fehler dieses Mannes und führt es so, wie er es am Ende haben möchte. Und das ist, finde ich, auch das Wunderbare an Gott. Ja? Nun, ich werde jetzt nicht weiter lesen, die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Ich werde in meinen Worten erzählen, was im Leben dieses Mannes weiter geschehen ist. Ja, ich mache euch aber Mut, lest euch Richter Kapitel 13 bis 16 zu Hause einmal als Ganzes einmal durch. Seine Frau wird also einem anderen gegeben. Er rächt sich, indem er die Erntefelder der Philister anzündet. Diese rächen sich wiederum an ihm, indem sie die Familie seiner Frau komplett umbringen. Simson rächt sich wiederum aufs Brutalste an diesen Menschen und flieht. Er wird verfolgt und von seinen eigenen Leuten wird er um des Friedens willen an die Philister ausgeliefert. Als die Philister meinen, sie hätten Simson besiegt, jubeln sie und es geschieht das, was wir alle kennen, auch aus der Verfilmung, ja, in Richter 15, Vers 14 steht, und der Geist des Herrn kam über ihn, die Fesseln lösten sich, er ergreift einen Eselskinnbacken und nutzt dieses als Waffe und erschlägt 1000 Philister. Er flieht und geht, und wer kann das verstehen? Er geht wieder in das Land der Philister. Er geht nach Gaza, er geht zu einer Prostituierten, ein Nazirea. Und wo man ihn in der Stadt gefangen festhalten möchte, reißt er das Tor aus der Halterung und flieht. Wieder geschieht etwas Unglaubliches danach. Er verliebt sich schon wieder in eine Philisterin. Delila oder Delilah. Das kennen wir sicherlich auch aus der Verfilmung. Viele kennen diese Geschichte. Ja? Und diese Frau versucht das Geheimnis seiner Kraft, hinter das Geheimnis seiner Kraft zu gelangen. Sie drängt ihn immer und immer dazu, es ihr zu verraten. Simson versucht mehrmals, sie auf eine falsche Fährte zu locken. Ja? Und erst nachdem sie, um sie halt mit ihren Fragen zum Schweigen zu bringen. Ja? Und wisst ihr, an diesem Punkt möchte ich wieder genauer auf das Handeln von Simson schauen. Simson hätte hier, wo seine Frau Delilah, wo sie versucht, hinter das Geheimnis seiner Kraft zu kommen, er hätte als Mann, er hätte als Nazaräer Gottes, ja, hätte er klarstellen müssen. Er hätte sich vor dieser Versuchung, den diese Frau für ihn darstellt, fernhalten sollen. Sein Problem ist wiederum, er befindet sich nicht da, wo er sein sollte. Er verliebt sich wieder in die falsche Frau. Er feiert schon wieder mit den falschen Menschen. Und schon wieder spielt er mit seinem Glauben, mit seiner Berufung. Und das ganze Spielchen beginnt von vorne. Und ganz langsam, und das finde ich das Interessante, ganz langsam fängt Simson an, sein Geheimnis zu verraten. Nein, nicht sofort, nicht, dass er sofort verrät, ja? Nicht, dass er fängt an zu spielen mit der Kraft, die Gott ihm gegeben hat. Er fühlt sich stark genug, und das ist sein Problem. Er fühlt sich stark genug, vielleicht denkt er sich, ich habe gerade 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken erschlagen. Ich bin schon stark genug. Ich kann hier mit dem Geheimnis meiner Kraft jonglieren wie ein Zirkusartist. Ich kann anfangen, mit meiner Frau zu spielen. Wie oft, liebe Gemeinde, wie oft spielen wir mit unserem Glauben? Auch ich meine, ich bin oft stark genug. Ich kann schon einiges aushalten. Ich kann wahrscheinlich sämtliche Angriffe Satans abwehren. Und ich gehe hier erstmal dahin und tue vielleicht Dinge, die ein Kind Gottes nicht tun dürfte. Und man merkt förmlich, wie Simson dabei ist, das Geheimnis seiner Kraft immer mehr, immer ein Stückchen mehr preiszugeben. Er überschreitet ganz einfach eine Grenze nach der anderen. Nicht, dass er klarstellt, nicht, dass er weggeht, sich davon fernhält. Er fängt an, der Frau immer ein bisschen mehr zu erzählen. Ja? Er erzählt erstmal was von Seilen, mit denen man ihn binden müsste, wie diese Seile beschaffen werden. Danach, beim dritten Mal, kommt er schon den Haaren etwas näher und sagt, wenn man mir die 7 Enden meiner Haare zusammenbindet, dann wäre ich schwach. Ja? Merken wir, er spielt immer mehr und verrät das, was ihm eigentlich Kraft gibt. Seine Frau probiert eins nach dem anderen aus, was er ihr so verraten hat. Und dann geschieht es in Richter 16, Vers 16. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und ihn in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war. Das können Frauen mit uns Männern machen. Wenn man lange genug bittet, dann sind wir bereit, alles zu erzählen, alles zu tun. Bei Simson hatte es leider keinen guten Ausgang, ja? Und er verrät ihr, woher seine Kraft kommt. In Vers 19 können wir dann lesen, sie schoren ihm seine Haarflechten ab und begannen ihn zu bezwingen. Und seine Kraft wich von ihm. Er wird gebunden, ins Gefängnis gesetzt und seine Augen werden ihm ausgestochen. Ist das nicht interessant? Das, was Simson Probleme bereitet hat, seine Augen, genau das verliert er als erstes. Er wird blind ins Gefängnis gesetzt, er wird, ich glaube, zum Mühledrehen verurteilt, ja, oder hat er gearbeitet. Wisst ihr, ich bin mir sicher, dass Gott es zugelassen hat, dass Simson sein Augenlicht verliert. Und genau das ist der Weg, den Gott manchmal einen jeden von uns gehen lässt, wo er uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wo Gott uns das wegnimmt, was uns zur Sünde verführt, was uns am heiligen Leben behindert. Aber es geht Gott um mehr, es geht um die Ewigkeit, es geht um dein geistliches Leben. Und dann kommt die größte Demütigung in Simson seinem Leben, und ich komme zum letzten und dritten Punkt dieser Predigt. Ja? Und der Text beginnt mit Richter 16, Vers 22, und seine Haare begannen wieder an zu wachsen, sobald er geschoren war. Das ist für mich, als ich das gelesen habe, das hat mir Mut gemacht. Seine Haare begannen wieder zu wachsen, sobald er geschoren war. Wisst ihr, ich bin der Meinung, dass es hier nicht nur um die Haare geht. Die Haare, das war einfach nur ein Symbol der Anwesenheit Gottes in seinem Leben. Denn jedes Mal, wenn ihr den Text zu Hause lest, jedes Mal, wenn Simson Kraft brauchte, da heißt es, und der Geist Gottes kam über ihn. Oder Simson bat um die Kraft von oben. Es waren nicht die Haare. Haare waren nur ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Der gab ihm die Kraft. Und hier, dass die Haare anfangen zu wachsen, bedeutet nichts anderes, dass Simson wieder anfängt, über sein Leben nachzudenken. Dass Gott anfängt, an der Beziehung zu diesem Mann wieder zu arbeiten. Und wisst ihr, das finde ich das Wunderbare an Gott. Selbst in der schwersten Niederlage unseres Lebens, selbst wenn wir uns ganz weit von Gott entfernen, er ist da. Das Haar wächst wieder. Gott möchte wieder in das Leben dieses Mannes zurückkehren. Ich weiß nicht, wo du persönlich heute stehst. Ich weiß nicht, wie weit du persönlich heute von Gott entfernt bist, geistlich gesehen. Ich weiß nicht, was dich enttäuscht hat, was dich zu Fall gebracht hat. Aber Tatsache ist, Gott lässt seine Kinder nicht los. Er geht nach. Er war mit Simson im Gefängnis. Und er arbeitete weiter an seiner Beziehung zu ihm. So wie es bei dem verlorenen Sohn war. Er ging von zu Hause weg, aber er wurde nie als irgendein fremder Mensch bezeichnet. Er wurde immer Sohn genannt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du davon ausgehen, wo du dich nicht befindest, geistlich gesehen. Gott möchte dich nicht loslassen. Gott möchte dir nachgehen. Gott möchte dich zurückholen in eine Beziehung, in eine gesunde Beziehung zu ihm. Wisst ihr, ich glaube, wir unterschätzen sehr oft, so wie dieser Simson, eine tiefe Beziehung zu Gott. Er hat erst im Gefängnis mitbekommen, was ihm fehlt. Erst als er diese Kraft verraten hat, erst als er diese Kraft verloren hat, hat er gemerkt, was ihm fehlt. Überlegt mal ganz genau, was gibt dir persönlich Kraft in deinem geistlichen Leben? Was gibt dir Kraft? Ist das nicht das Gebet? Ist das nicht das Wort Gottes? Ist das nicht die Gemeinschaft mit den Gläubigen? Ist das nicht der Dienst, den du für Gott aus Dankbarkeit für sein Handeln am Kreuz von Golgatha tust? Sind das nicht so diese vier Dinge, die uns Kraft verleihen? Und jetzt denk mal einen Schritt weiter. Wie oft verraten wir diese Kraft? Wir beurteilen hier einen Simson, wir urteilen über ihn und sagen, wie dumm er doch gewesen ist, dass er verraten hat, woher er die Kraft hat. Aber wie oft verrate ich das Gebet? Und ich bin zu müde zum Beten. Und ich lasse das Gebet einfach sein. Ich gehe einfach so schlafen oder gehe so zur Arbeit. Wie oft verrate ich das Wort Gottes? Es staubt ein in meinem Schrank. Ich lese es nicht, ich bin nicht mal in der Lage, 2, 3 Verse zu lesen. Ich verrate diese Kraft, die Gott mir in meine Hand gegeben hat. Er hat es geschrieben, er hat es mir gegeben. Sagt, Alex, lies. Und ich sage, nein, danke. Ich habe hier einen Roman, ich habe da einen interessanten Film, ich habe hier ein Fußballspiel. Habe ich momentan mehr Bock zu. Ist das nicht ein Verrat an der Kraft, die Gott uns gegeben hat? Komm mal am Mittwoch hierhin zur Bibelstunde. Dann wirst du sehen, wie viele hier sitzen. Verraten wir nicht ein Stück weg diese Kraft, die Gott uns durch das Bibelstudium schenken möchte? Sind wir wirklich so viel besser wie Gott, wie Simson? Wie ist es mit dem Dienst, den du hättest tun können? Gott hat dich begabt. Gott möchte dich gebrauchen. Und du sagst, nein, danke. Mir gefällt das Gesicht nicht da und mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und ich verrate die Kraft, die ich eigentlich hätte haben können, weil ich mich für Gott investiere. Sind wir nicht ein bisschen wie Simson, dass wir die Kraft verraten, die Gott uns gibt? Verlasst nicht die Gemeinschaft, betet ohne Unterlass, dienet dem Herrn mit Freuden. Das sagt die Bibel aus. Das sind unsere langen Haare. Das ist die Voraussetzung unseres Sieges im Glaubensleben. Und selbst wenn wir fallen, wenn wir kraftlos uns fühlen, hat Gott einen Grund. Ja? Dann hat es einen Grund. Aber das heißt nicht, dass Gott uns alleine lässt. Er ist nah. Er war da bei Simson im Gefängnis. Simson wird im Gefängnis, und das finde ich das Interessante, wisst ihr was? Simson wird im Gefängnis zur Lachnummer. Sie holen ihn, ja, am Ende, um sich über ihn und über seinen Gott lustig zu machen. Unser Gott hat den Feind besiegt. Dragon ist größer als der Gott Simsons. Das ist es, was diese Menschen, die Philister dort ausgerufen haben. Das müssen wir uns einmal bewusst sein. Wenn du behauptest, ein Kind Gottes zu sein, aber dich nicht so verhältst, wie ein Nazäräer, wie ein Heiliger sich zu verhalten hat, wenn du dich an Orten befindest, wo du dich nicht befinden musst, dann bist du nichts, für nichts weiter nütze als zur Belustigung dieser Welt. Denn sie sehen deinen Fall. Sie sehen deinen kraftlosen Glauben. Sie machen sich lustig über deine Inkonsequenz im Glauben. Er oder sie ist doch auch nicht besser wie wir. Denn dieser Christ hat die gleichen Ziele. Die Welt, unser Gott, ist größer als der Gott der Christen. Eine Kollegin sagte mir, schon etwas länger, sagt sie mir, aber weißt du, Alex, am Sonntag, da sitzt du mit deinen Leuten in der gleichen Reihe in der Kirche. Kurz danach oder am Abend davor habe ich mit ihnen zusammen in der Disco auf der Tanzfläche verbracht. Weißt du was? Ihr seid auch nicht besser als ich. Also tu mal nicht so. Eine Lachnummer, wenn du nicht so lebst, wie Gott es von einem Nazäräer, von einem heiligen Menschen erwartet, von seinem Kind erwartet. Ich gehe zum Ende. Tut mir leid, dass ich dermaßen überzogen habe. Hansi muss gleich ganz schnell machen. Ich komme zu dem letzten Gedanken. Gott sei Dank, sage ich, es sind nicht die letzten Worte, die Simson in seinem Leben hört. Es ist nicht das Letzte, was er hört. Dragon ist größer als der Gott Simsons. Denn nun gibt Gott ihm ein letztes Mal die Kraft, seine Feinde zu besiegen. Etwas, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, war der Vers 28. Ja? Da betet Simson sein letztes Gebet. Simson aber rief, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur noch dieses eine Mal, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Man möchte sagen, Simson hat nichts gelernt, es geht ihm wieder um Rache. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte es diesem Mann nicht zu schwer anlasten. Ich war noch nie in so einer schrecklichen Lage und hier habe ich ein bisschen Verständnis auch für ihn sogar. Ja? Und glaubt mir, ich bin der Meinung, dass es hier nicht um Rache geht. Das, was jetzt geschieht, geht nicht um Rache. Denn wie ich schon sagte, in diesem Tempel, in dieser Feier wurde der Gott Dragon verherrlicht. Das, was hier geschieht, ist nicht Gott verhilft Simson zu seiner Rache, sondern Gott verhilft sich wieder zu seiner Ehre. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Gott bestraft Menschen, Gott bestraft hier Götzendiener. Gott wäscht mit dem Handeln von Simson seinen eigenen Namen wieder rein. Hier ist Gottes Handeln, seine Liebe und Vergebung an Simson sichtbar. Hier ist sein Gericht über die ganze falsche Gottesverehrung zu sehen, ja, Götzenverehrung zu sehen. Und Simson drückt also diese Säulen, die das Haus tragen, auseinander. Das Haus stürzt ein und er stirbt mit 3000 Philistern. Und Gott zeigt, dass er mächtig ist. Bei allen Fehlern Simsons in seinem Leben, die er in seinem Leben getan hat, bei allen falschen Entscheidungen und Konsequenzen, die er zu tragen hatte, ich denke, wir sehen an seinem Leben, dass Vergebung möglich ist. Ganz egal, wo du dich heute befindest, ganz egal, welche Fehler du in deinem Leben gemacht hast, ganz egal, welche Wege du vielleicht gegangen bist, die weg von Gott geführt haben. Ich sehe an diesem Mann, dass Gott uns allen nachgeht. Vergebung ist möglich. Eine Umkehr, ein Umdenken ist dann notwendig, wenn ich mich von Gott entfernt habe. Wichtig ist, dass wir aus der Kraft leben, aus der Kraft, die er uns gegeben hat. Ich wünsche uns, dass Gott uns segnet, dass Gott uns zurückführt, wenn wir uns von ihm entfernt haben, dass Gott uns ausrichtet auf das eigentliche Ziel, auf die Ewigkeit. Ich wünsche dir, wenn du dich von Gott entfernt hast, dass du wieder zurückkommst. Vielleicht, dass du die erste Entscheidung in deinem Leben triffst, die erste Entscheidung für Gott. Und dass du dich von ihm gebrauchen lässt in deinem Leben. wünsche dir Gottes Segen im Nachdenken über seine Aufforderung. Amen.